Kunstradio.
Radio Kunst. 25 Jahre Kunstradio. Geschichten.
Geschichten, diesen Übertitel haben wir der Spezialsendereihe zum 25-jährigen Bestehen des Ö1 Kunstradios gegeben. Wir versuchen in der Reihe, deren zweiten Teil Sie heute hören, eine Aufarbeitung der Geschichte der Radiokunst im ORF. Da diese Geschichte aber keine stringente Narrative darstellt, sondern sich aus vielen Strängen und Verknüpfungen entwickelt hat, sind es eben Geschichten und nicht die Geschichte der Radiokunst auf Ö1. Besonders trifft das auf jene Ereignisse und Entwicklungen zu, die wir in der heutigen Sendung darstellen wollen. Die Vorgeschichte des Kunstradios, das erstmals im Dezember 1987 on air ging. Die Vorgeschichte, dazu gehören Ausstellungen, Symposien, Initiativen von Künstlerinnen und Künstlern, die mit Sound als Material und mit Radio als Raum für bildende Kunst arbeiteten. Die Vorgeschichte umfasst aber auch journalistische Radiosendungen zu aktuellen Kunstereignissen, in denen der akustischen Kunst Raum gegeben wurde. Zeitlich einschränkbar ist die Kunstradio-Vorgeschichte eben wegen der vielen parallel verlaufenden Entwicklungen kaum. Und so gehen wir heute auch nicht streng chronologisch vor, sondern versuchen, thematische Verknüpfungen zu veranschaulichen oder besser gesagt zu Gehör zu bringen. Informationen zu den erwähnten Projekten, Personen, Stücken und Sendungen finden Sie online.
Kunstradio.at.
In der kommenden Stunde Kunstradio, zu der Sie Anna Socik begrüßt, spielen wir Ausschnitte aus alten Radiosendungen, aus Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern sowie aus Radiokunstarbeiten aus der Zeit, bevor das Kunstradio als wöchentliche Sendung für radiophone künstlerische Arbeiten on air ging. Begleiten wird uns dabei Heidi Grundmann. Die Radiojournalistin, Gründerin und langjährige Leiterin des Kunstradios, wird einige der Ereignisse und Phänomene kommentieren, die dazu geführt haben, dass die Radiokunst einen festen Sendeplatz auf Ö1 bekommen hat.
Das Interessante ist, dass es immer Künstler gegeben hat, die das verstanden haben, die in ganz anderen Räumen gedacht haben. Also das ist mir ganz deutlich geworden, wirklich bei den frühen Telekommunikationsprojekten. Da haben auch nicht alle Teilnehmer das gleiche Bild im Kopf gehabt. Aber es hat immer Künstler gegeben, die also einen unglaublich großen und komplexen Raum im Kopf gehabt haben und nicht fixiert waren auf ihren eigenen Raum. Und meiner Ansicht nach ist das ein Problem des konzeptuell-skulpturalen Denkens, wenn man ganz zum Grund geht.
Kunst zum Hören hat Grundmann bereits in ihrer Sendung Kunst heute seit Ende der 1970er Jahre gespielt. Kunst zum Hören war eine unregelmäßige Rubrik in einem Sendeformat, das vor allem der journalistischen Aufarbeitung bildender Kunst gewidmet war. 1984 wurde diese wöchentliche Sendung in Kunstradio umbenannt und ab Dezember 1987 in Kunstradio Radiokunst. Zusammengestellt wurde die heutige Rückblicksendung auch mit Hilfe der Radiokünstlerin Andrea Sodumka, die sich mit der Aufarbeitung der Radiokunstgeschichte auch im Rahmen einer Vorlesungsreihe am Institut für Komposition und Elektroakustik an der Universität für Musik und darstellende Kunst beschäftigt hat. Einen Anfang zu finden, wenn man über die Geschichte der Radiokunst sprechen möchte, ist wie gesagt nicht einfach, denn es gibt viele Momente, die Anfänge sein könnten. Nicht zu trennen sind dabei Entwicklungen in der Technologie und in der Kunst, die sich gegenseitig beeinflusst haben. In den 1960er Jahren kamen Kunstformen auf, die sich von greifbaren Objekten entfernten. Es braucht kein Objekt, keine bemalte Leinwand oder keinen bearbeiteten Stein, um Kunst zu schaffen. Marcel Duchamp hatte mit seinen Readymades den Boden für die Konzeptkunst geschaffen, also für Kunst, die als Partitur, Handlungsanweisung oder Text existiert, mit der Möglichkeit, aber nicht unbedingt der Notwendigkeit, ausgeführt zu werden. Auf der Suche nach immateriellen Kunstformen, die sich den Bedingungen des Kunstbetriebs entziehen und zugleich einen neuartigen Kunstbegriff einführen, war für Künstlerinnen und Künstler die Arbeit mit Klängen, Geräuschen und Sprache als Material für ihre Arbeiten naheliegend. Als Raum für diese immateriellen, nicht ortsgebundenen Skulpturen gewann das Radio in den 1970er Jahren zunehmend an Bedeutung. Heidi Grundmann.
Ich glaube, der Erste, der selber also von Radio Art gesprochen hat, war der Hank Bull, der gesagt hat, er ist unter anderem auch ein Radio Artist, nicht? Weil der hat wirklich eine regelmäßige Sendung gehabt in so einem kleinen Community-Sender, Co-op Radio Vancouver, zusammen mit dem Patrick Reddy. Da haben sie wöchentlich eine Show gemacht und die war Radiokunst. Das war also eigentlich über Radio. Sie haben die Formen von Populärradio verwendet. Das war zum Teil ja auch wirklich dann zum Teil sehr lustige Sendung, haben aber da andere Künstler eingeladen dorthin, haben dann auch so eine Science-Fiction-Serie entwickelt und so weiter.
Okay.
You all set?
Yep.
Don't touch that dial, because it's time now for the HPT Show Special on Wave. And here they are now, chewing chunks from their mics, HP!
Die legendäre HP Radio Show wurde zwischen Jänner 1976 und September 1984 von zwei kanadischen Künstlern einmal pro Woche auf Radio CFRO-FM in Vancouver gesendet. Patrick Reddy und Hank Bull hießen die beiden Erfinder, Moderatoren und Gestalter der HP Show. Die HP Show entstand aus einer ausdrücklichen Absicht, Radiokunst zu machen, also in eine gegebene gesellschaftliche Institution einzudringen, in diesem Fall die Institution Radio, und diese Institution zum Ort von Kunst zu machen, so Hank Bull. Kunst, die nicht durch den Kunstbetrieb hindurch muss, sondern direkt von den Künstlern, den Produzenten, zu den Hörern gelangt.
Er hat eben gesagt, das ist die Möglichkeit, für Künstler direkt an ihr Publikum zu kommen, ohne Vermittler, ohne den ganzen Kunstbetrieb. Und das war damals natürlich ein ganz interessanter Aspekt, also da auch schon die Konzeptkunst ist ja ganz kritisch dem Kunstbetrieb gegenübergestanden. Und der Hank, der hat ja alles, alle diese Strömungen in sich gehabt, obwohl er also hauptsächlich von Mailart und Fluxus beeinflusst war, und da auch wirklich auch sehr wichtige Dinge gemacht hat. Also vielleicht könnte man sagen, dass eher so der Inhalt seiner Show, dass es eine Show war, dass das vielleicht eher von seiner Fluxus-Seite hergekommen ist. Aber das andere ist eben schon auch durch sein Denken die Definition entstanden. Und das wiederum war dieser konzeptuelle Ansatz, der also durch diese Richtung der Konzeptkunst gekommen ist, obwohl er selber, glaube ich, sich nie als Konzeptkünstler bezeichnet hätte.
Sagt Heidi Grundmann über Hank Bull. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus der laut den Radiomachern erfolgreichsten Sendung der HP-Show, das HP Underwater Special. Es war dies mit großer Sicherheit die erste komplett unter Wasser aufgenommene Sendung, vielleicht auch die einzige jemals. Denn wer würde sich das antun? Der Text der HP Underwater Special wurde unter Wasser aufgenommen von einem Boot aus, dessen Besitzer, ein alter Seemann, mit einer Flasche Rum bezahlt wurde. Und die Mikrofone wurden mit Hilfe von Kondomen unterwassertauglich gemacht. So die Legende. In Wirklichkeit, wie man auf einem Foto sehen kann, handelt es sich eher um einen Swimmingpool und ganz ohne das Studio und Geräuschtricks sind Reddy und Bull dabei nicht ausgekommen.
Thank you.
I didn't recognize that one. That must be a truly fish song. Oh, when I get home at night, I love my favorite dish. Fish. Back to the show.
The preceding program, the HP show, was recorded completely underwater.
Das war ein Ausschnitt aus dem HP Underwater Special. Die von Patrick Reddy und Hank Bull gestaltete Radiokunstsendung lief jede Woche zwischen 1976 und 1984 auf CFRO-FM, dem Vancouver Co-op Radio, einem nicht kommerziellen, kooperativ betriebenen Community-Radio. CFRO-FM, das bis heute diese Eigenschaften beibehalten hat, ist eines von vielen freien Radios, die in Kanada seit den 1960er Jahren zusammen mit Universitätssendern neben der öffentlich-rechtlichen CBC und dem kommerziellen Radio einen dritten Sektor bilden.
Da war das eben so wichtig, dass jede Gruppierung in der Gesellschaft eine Stimme haben soll. Das Co-op Radio ist ja so ein Radio, wo also die verschiedensten Sprachen drauf vorkommen. Und eben meistens zu in späteren Abendstunden, da haben eben Künstler ihre Arbeit und ihre Sendungen gemacht. Und diese Sendung von Hank Bull und Patrick Reddy, die HP-Show, die hat dann sogar eine wunderbare Sendezeit gekriegt. Am frühen Abend wurde zu einer Dinner-Show. Die haben das wirklich durchgestanden. 8 Jahre lang haben sie diese Sendung gemacht, wöchentlich. Und fast immer live, außer wenn sie halt eben irgendwo hinfahren sind, dann haben sie es halt schon voraufgezeichnet. Aber das, und das natürlich ohne jedes Geld, also ohne Bezahlung, weil das ist eben anders in diesen. Da wird niemand bezahlt, außer vielleicht die 2 Leute, die Manager sind, aber die anderen kriegen nichts bezahlt, das sind alles Volontäre. Und dadurch entsteht natürlich eine ganz andere Radiokultur.
Diese Radiokultur, so Heidi Grundmann, die von Künstlerinnen und Künstlern in lokalen Community- und Campusradios entwickelt und gefördert wurde, war ein wichtiger Nährboden für die Etablierung von Sound und im speziellen Radio als skulpturale Kunstformen. Das bedeutet, dass Sound, Klang, Geräusche als Material der bildenden Kunst verwendet werden und nicht unbedingt als Musik, Hörspiel oder in anderen zuvor etablierten Kategorien gedacht werden. Und das in Zusammenhang und in Wechselwirkung mit den Räumen, die sie bespielen und schaffen. 1979 erklärte der Künstler Bob George in einem Interview mit Heidi Grundmann, dass die Ansätze von Künstlern wie Vito Acconci und Dennis Oppenheim, die in den 1970er Jahren dazu übergegangen sind, Töne statt Bildern in Galerien zu präsentieren, vor allem in der Bildhauerei zu finden sind.
There were a lot of people in New York, a lot of artists, who for the last, some of them as many as 10 years ago, like Dennis Oppenheim and Vito Acconci, would instead of putting a picture on the wall, would use a gallery and put sound inside the gallery. We're always paying attention to the sound in that space as opposed to exclusively paying attention to the visual part of it. And I think it came a lot out of sculpture.
Das Tonband, so der Künstler Bob George, der lange mit Laurie Anderson zusammengearbeitet hat, wird als Material eingesetzt. Als Material, das genauso bearbeitet werden kann wie jedes andere Material für eine Skulptur. Nicht ein Tonband, sondern Schallplatten sind es, die Bob George für seine Arbeit Duet neu zusammengefügt hat und somit 2 verwandte Stimmen in Beziehung setzt.
Believe that love and love.
Sie hören das Ö1 Kunstradio mit einem Rückblick auf die künstlerischen Strömungen der Jahre, bevor diese Sendung als Raum für Radiokunst im öffentlich-rechtlichen Hörfunk in Österreich etabliert wurde. Das eben gehörte Stück Duet von Bob George war Teil einer Ausstellung mit dem Titel Audio Scene 79 in der Modern Art Galerie in Wien. Sound als Medium der bildenden Kunst war der Untertitel des Projekts, das neben der Ausstellung auch eine Performance-Reihe sowie ein international besetztes Symposium im Schloss Lengenfeld umfasste. Organisatorin war die Galeristin Greta Insam. Sie schreibt über die Audio Scene 79.
Audio Scene 79 ist der Versuch, mit einer geschlossenen Veranstaltungsreihe ein bestimmtes Thema zur Diskussion zu stellen. Mit der Auswahl der Arbeiten erhebe ich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, noch sollte sie einen Gesamtüberblick ermöglichen. Ich hatte das Ziel vor Augen, möglichst unterschiedliche Arbeiten aus dem Bereich der Audioart sowohl für die Performances wie die Exponate der Ausstellung zusammenzutragen, um die Vielseitigkeit der Auffassungen und unterschiedlichen Aspekte aufzuzeigen. Gleichzeitig lag es in meiner Absicht, mit der Veranstaltungsreihe auf eine Kunstströmung zu reagieren, die die 70er Jahre stark bestimmte. Dabei habe ich aus dem Gesamtbereich der intermedialen Kunst jenen Teil herausgegriffen, der mir am geeignetsten schien, künstlerische, kunsttheoretische, politische, kulturpolitische, produktions- und vertriebstechnische Fragen aufzuwerfen.
Diese Fragen wurden beim begleitenden Symposium besprochen. Der kanadische Künstler Hank Bull, der zuvor mit der HP-Show bereits zu hören war, war 1979 bei der Audio Scene in Österreich zu Gast. In seinem Vortrag plädierte er, wie hier in einem Mitschnitt zu hören, für eine Selbstermächtigung der Künstler, für die Nutzung von Netzwerken und für die Etablierung von Gegenkulturen.
So, be on different networks, be on a local scene, be internationally famous. Use the museums. Start your own gallery. Sell to collectors. Give your work away for free. Avoid bureaucracy. Visit each other. Use computer mail systems. And use magazines. Subscribe. Abonnez-vous. As Strauss, Khomeini, Thatcher, and Joe Clark take power, not to mention the powers they represent, artists, ecologists, and philosophers are becoming more politically conscious. And talking directly to the public, this is our politics. At the same time that delicate cultural ecologies are being swept away and homogenized by a bland internationalism, new ideas are replacing old ones at an accelerating rate. This is high-speed cultural evolution.
Hank Bulls Aufruf blieb nicht ungehört. Über die Audio Scene 79 gestaltete Heidi Grundmann eine knapp einstündige Sondersendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Kunst heute.
Glauben Sie auch, dass man mit bildender Kunst im Radio nichts anfangen kann? Dann hören Sie bitte zu. Kunst heute bringt Ihnen 50 Minuten zum Thema Audioszene 79, Sound als Medium der bildenden Kunst. 50 Minuten mit Kunst zum Hören.
Die Radiojournalistin Heidi Grundmann eröffnete mit einem Bericht über das Festival Audio Scene 79 eine Sondersendung der Reihe Kunst zum Hören. Diese Reihe, die aktuelle Hörkunst vorstellte, war unregelmäßiger Bestandteil der Sendung Kunst heute. Kunst heute, gestaltet von Heidi Grundmann, Lisbeth Wächter-Böhm, Peter Weiermeier und anderen, bot den Hörerinnen und Hörern des ORF-Hörfunks profunde, kritische, zum Teil launige und unerbittliche Berichterstattung zu aktuellen Ausstellungen, zu Kulturpolitik und künstlerischen Phänomenen im In- und Ausland. Oft waren internationale Großveranstaltungen wie die Documenta in Kassel, die Kunstmesse Art Basel oder die Biennale di Venezia Hauptthemen der aufwendig gestalteten Kunst-Heute-Sendungen. Ein Beispiel: am 14. Oktober 1979 war der Steirische Herbst ein Schwerpunktthema.
Kunst heute.
Guten Abend.
Kunst heute bringt heute Impressionen vom steirischen Herbst. Mit Gute-Nacht-Geschichten.
Hänsel und Gretel saßen täglich vor dem Fernsehapparat. Wenn es besonders spannend war, aßen sie die Nüsschen schneller.
Colette Victorian Punks. Einen Blick in Grazer Schaufenster.
Das ist ein steirischer Herbst. Steirischer Herbst, stell dir mal was anderes vor.
Der Wahl der alternativen Miss Welt.
Your host and your hostess in persona, Andrew Logan.
Und noch einigem mehr.
Die Entwicklungen der zeitgenössischen Kunst kamen dem Radioformat entgegen, erinnert sich Heidi Grundmann.
Es hat ja eine gewisse Entmaterialisierung der Kunst gegeben und es hat Performances gegeben, es hat auch eine Theoretisierung der Kunst gegeben. Man hat also sehr viel mit Interviews machen können und dann ist auch Ton dazu gekommen natürlich. Und gerade auch durch die Performances, so da habe ich dann viel mehr Möglichkeiten gehabt, als ich selber ursprünglich erwartet habe.
Heidi Grundmann hatte bereits in den Jahren, bevor sie das Kunstradio gegründet hat, viele Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, die mit Sound und Radio arbeiteten. Worüber sie im Radio sprach und wessen Arbeiten sie in der Sendereihe Kunst heute spielte, war bestimmt von persönlichen Kontakten, aus denen manchmal Freundschaften wurden.
Das hat sich natürlich ergeben daraus, das muss man also sagen, dass ich also selber immer mehr im Kunstbetrieb drin gesteckt bin. Es war ja eigentlich auch für mich wirklich sehr motivierend, denen eine Plattform zu geben im Radio, diesen Sachen, diesen neuen Dingen und diesen Veranstaltungen und diesen interessanten Ideen und so. Ich habe mich wirklich ganz identifiziert auch dann mit meiner Sendung.
Von Vorteil für das Vorhaben, akustische Kunst den österreichischen Hörerinnen und Hörern näher zu bringen, war, dass die Künstlerinnen und Künstler ihre Gedanken auch radiophon zu artikulieren wussten.
Alle diese Künstler, die haben alle auch eine Theorie dazu gehabt. Die haben auch sehr gut darüber sprechen können. Und das hat sich eben auch sehr gut geeignet fürs Radio. Und dann haben sie angefangen, mir die Kassetten zu schicken. Dann habe ich welche in Australien kennengelernt. Dann habe ich in New York habe ich welche kennengelernt. Auch der Lawrence Wiener hat solche Sachen gemacht. Oder dann der Douglas Davis. Von allen habe ich Kassetten gekriegt und habe dann eben diese kurze Zeit in unregelmäßigen Abständen in meiner journalistischen Sendung eben dieser Kunst zum Hören gewidmet.
Viele der Teilnehmer von Audio Scene 79 waren Künstlerinnen und Künstler, die Grundmann gemeinsam mit ihrem Mann, dem Kanadier Robert Adrian, selbst ein Pionier der Telekommunikationskunst, bei Kunstfestivals und Ausstellungen in Kanada, den USA und Australien kennengelernt hatte. Unter anderem war das eben Henk Bull, der auf Einladung der Audio Scene 79 erstmals Österreich besuchte und auf seinem Rückflug nach Vancouver die imaginäre Stadt Vancouver erfunden hat. Vancouver liegt im elektronischen Raum zwischen Wien und Vancouver und in dieser Stadt findet auch heute noch ein Teil der Arts Birthday Feiern statt. Bei der Audio Scene zu Gast waren auch Jenna Hameson, Georg de Christel, Terry Fox, Bob George sowie Tom Marioni und Ian Murray. Von letzteren wird in dieser Sendung noch die Rede sein. Der Künstler David Shrewsbury hatte auf einem britischen kommerziellen Radiosender Werbespots platziert und bezahlt und somit das kommerzielle Radio für ein paar Sekunden zu einem Kunstraum verwandelt.
Original hits for the price of two on one maxi single on RCA Records and Tapes. Glenn Miller, Moonlight Serenade, Little Brown Jug, In the Mood, an RCA maxi single. Available now.
So the music goes on from Capital Radio. I'll be back after the 1 o'clock news playing some more music from various albums that happen to fall through my letterbox during the week or fall into my hand from various record companies. I guess I'm lost for words. I'll see you after the news.
Modern, modern, modern routine.
This is an advertisement.
Modern, modern routine. Modern, modern, modern routine. Modern, modern, modern routine. Modern, modern.
This advertisement has advertised the text of a work by the artist David Trustwick.
Advertising an idea, Werbung für eine Idee von David Trustwick. Die Audioscene ermöglichte dem österreichischen Publikum, Beispiele der Audioart, wie sie damals oft genannt wurde, kennenzulernen. Für die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler war es eine der ersten Gelegenheiten, um sich über Sound als Medium der bildenden Kunst, über unterschiedliche Definitionen und Auslegungsarten der Kunst zum Hören und der Radiokunst auszutauschen. Was das genau ist, die Radiokunst, darüber war man sich damals ebenso wenig einig wie heute. Und sicherlich ändert sich das Verständnis kontinuierlich mit der sich wandelnden Radiokultur, also mit Hörgewohnheiten, technischen Möglichkeiten und der Verfügbarkeit von Ausrüstung zum Senden und Empfangen akustischer Signale. Wir spielen nun einen Ausschnitt aus der Radiosendung Kunst zum Hören über die Audioscene 79, die Moderation von Heidi Grundmann sowie das Statement des Künstlers Norbert Brunner geben einige der Themen wieder, über die bei der Veranstaltung debattiert oder nachgedacht wurde. Was Sie nun hören, ist der Mitschnitt einer Performance von Norbert Brunner, Henk Pult und Aperke im Wittgensteinhaus in Wien im Rahmen des Festivals Audioscene 79.
Das ist kein Konzert, sondern die schlechte Kopie eines Mitschnitts von einer Performance, die vor nicht einmal einer Woche im Wittgensteinhaus in Wien stattgefunden hat. Und zwar als Zusammenarbeit des Kanadiers Henk Pull und der österreichischen Künstler Aperque und Norbert Brunner. Zusammenarbeit zwischen Künstlern kommt in der Audioart häufig vor, wie in der ganzen sogenannten Intermedia Art, der die Audioart wahrscheinlich zuzuordnen ist, wenn man sich um Kategorien und Schlagworte überhaupt kümmern will und Intermedia Art nicht einfach so beschreibt, wie der Osttiroler Künstler Norbert Brunner das tut.
Ist es bildende Kunst, ist es Musik? Wen interessiert das? Mir interessiert das überhaupt nicht. Ob es bildende Kunst ist oder Musik? Ich meine, es wird dann mal Zeit, dass wir mit den Begriffen wahrscheinlich einmal aufhören. Und okay, wir machen irgendetwas. Ob es Kunst ist oder nicht Kunst ist, ich meine, um das geht es ja dann eigentlich nicht so sehr, sondern es geht eher um persönliche Ausdrücke, wie Spontanität dergleichen.
Auch wenn man kein Kunsthistoriker ist, wird man zugeben müssen, dass die Wurzeln der Audioart mindestens bis zum Anfang des Jahrhunderts zurückreichen, zu den Futuristen und Dadaisten. Und dass dann der Amerikaner John Cage zu einem wichtigen Kristallisationspunkt der Entwicklung der Kunst zum Hören geworden ist.
Das war der Ausschnitt aus einer Kunst-Heute-Sendung von 1979, die zur Gänze dem Soundart-Festival Audioscene 79 gewidmet war. In einem aktuellen Interview erzählt Heidi Grundmann.
Bei dem Symposium war auch der René Bloch schon dabei, der dann ein Jahr später oder nicht einmal ein Jahr später das für Augen und Ohren in Berlin gemacht hat mit der Nele Hertling. Und das war ja eine ganz wunderbare Veranstaltung und Ausstellung, ganz große Ausstellung. Da wurde dann auch Geschichte zugeliefert und da wurde eben ganz deutlich, dass da schon viele Wurzeln sind. und in der Avantgarde und dann in dem Bau von Instrumenten und Klangmaschinen und so weiter und dann auch bei Cage natürlich und so weiter, bei diesen und auch bei den Experiments in Art und Technology und eben auch in den Performances, die damals schon und Aktionen im Happening und so weiter.
Hören wir ein weiteres Beispiel aus einer Ausgabe von Kunst zum Hören, eine Art Vorgängersendung des Kunstradios, die Bach-Komposition von Peter Weibel. ...1977 hatte der Künstler das Stück für eine Zürcher Galerie arrangiert. Damals konnte es über einen Telefonanschluss abgehört werden. Fürs Radio hat Peter Weibel die Bach-Komposition bearbeitet. Sein Kommentar folgt aufs Stück.
Was Sie soeben gehört haben, war Teil einer Bach-Komposition, das heißt einer Komposition mit Bach-Geräuschen. Und zwar waren das zweimal je drei Phasen und eine kurze Pause dazwischen. Die ersten drei Phasen stammen von einem Bach ohne größere Steine, der also schnell fließt in einem künstlichen Bachbett. Der zweite Bach fließt langsamer, in einem natürlichen Bachbett und mit größeren Steinen. Die ersten drei Phasen sind so aufgeteilt, dass Sie eben den Bach 1 zuerst in der normalen Geschwindigkeit, nämlich 38 cm pro Sekunde, eine Minute lang hören. Die nächste Minute hören Sie ihn bei halbierter Geschwindigkeit, 19 cm pro Sekunde, und am Schluss zu einem Viertel der Originalgeschwindigkeit. Worin bemerkenswert ist, erst durch die extreme Verlangsamung wird das Bachgeräusch als solches, nämlich indem man kleine Abläufe wahrnimmt, hörbar. Und hier kommen wir bereits auf den Kernpunkt dieses Musikstückes, das sich als solches, nämlich durch seinen bildnerischen Ansatz, von anderen Musikstücken unterscheidet. Nämlich, mir ist es dabei gegangen, den Unterschied zwischen unmittelbarer, natürlicher Wahrnehmung von Geräuschen und reproduzierten, künstlicher Wahrnehmung herauszuarbeiten.
Die Bach-Komposition von Peter Weibel. 1978 wurde das Stück in der Sendeleiste Kunst zum Hören gespielt. Peter Weibel war einer jener Künstler, die in den 1980er Jahren auch mit der Gründung einer Künstlerband die Grenzen zwischen U-Musik, Performance und Kunst verwischten. Dem Phänomen der Gruppierungen junger österreichischer Künstler, die gemeinsam malten, ausstellten oder eben musizierten, widmeten die Radiojournalistinnen Lisbeth Wächter-Böhm und Heidi Grundmann 1982 zwei Sendungen. Die vorgestellten Gruppen hatten Namen wie Molto Brutto, Rucki Zucki Palmenkombo, Sechserlei, Prisch Pokornik Rumpf, Dumpf oder Wirr. Als Distributionsmittel diente oft die billig vervielfältigbare Tonkassette. Mitglieder der Gruppen Dumpf und Wirr wurden in ihrer Ausstellung in der Galerie Packesch interviewt.
Wir malen nicht zusammen. Die Malerei schaut ja so aus, wie die Musik eigentlich, wenn es gut geht. Wenn es eine gute Malerei ist. Oder für mich eine gute. Also wir signieren überhaupt nichts. Keiner von uns, keiner, der malt. Außer vielleicht mit abstrakten Zeichen oder... Es ist auch völlig wurscht, wer was gemacht hat, weil ich meine, da zum Beispiel, da sind bei ziemlich viel Arbeiten Teile von ganz anderen Leuten dabei. Ich meine, man kann dann eigentlich nicht mehr sagen, dass das ein Bild von Erich oder ein Bild von mir oder von dem ist. Bis auf einige, nicht? Wo man dann wirklich sagen kann, das hat der allein gemacht, obwohl das ja auch wieder nicht stimmt, weil wenn man irgendwie zusammen lebt oder zusammen arbeitet oder was miteinander zu tun hat, dann wird man sowieso, irgendwie kommt man den Leuten ja viel näher, eben auch künstlerisch viel näher. Und das gibt dann eben Wechselwirkungen. Also ist jedes Bild von jedem. Genauso wie eine Musik, wie eine Nummer eben von jedem kommt. Von uns kennen nur ein paar wirklich Musik spielen. Die meisten von uns, die haben da eher minimale Erfahrungen damit. Und um das geht es eigentlich, wenn wir ein Konzert machen oder wenn wir spielen, wenn das öffentlich ist oder nicht öffentlich ist, was wir da für Erfahrungen mit dem Instrumentarium, mit den Leuten und so machen.
Eine für die Radiokunst bedeutende Veranstaltung fand 1984 auf Initiative der Internationalen Kunstkritikervereinigung EIKA in Wien statt. Im Rahmen von Kunst und Massenmedien gab es im ORF Hörfunk eine ganze Kunstwoche, bei der bildende Kunst in zahlreichen Sendungen und allen Programmen behandelt wurde und zudem bildende Künstler die Gelegenheit hatten, eigene Projekte im Radio zu verwirklichen.
Es war ein Symposium, aber zugleich auch eine ganze Woche der bildenden Kunst in ganz Österreich. Und da ist es mir dann doch gelungen, im Hörfunk viel zu erreichen, weil da also wirklich... Das ist dann auch bei den Landesstudios verbreitet worden und also da waren dann Musiksendungen der bildenden Kunst gewidmet in der Musik und so weiter. Also wer immer also irgendwie einen Anknüpfungspunkt finden konnte, hat dann Sendungen gemacht und so hat sich so ein Schwerpunkt bildende Kunst ergeben. Und da war ja auch eine Ausstellung dabei bei diesem Symposium, das ja auch international besetzt war. Die war dreiteilig und da hat es einen Teil gegeben, Kunst fürs Fernsehen, dann einen Teil Kunst für die Zeitung, also nicht Zeitung über Kunst und auch nicht Fernsehen über Kunst, sondern spezifische Arbeiten von Künstlern für diese Medien und der dritte Teil war die Radiokunst. Und da die ja in der Zwischenzeit mir schon zu einem Begriff geworden war. Und da habe ich dann auch zwei Ausgaben dieser Sendung von Kunst heute, habe ich also Aufträgen gewidmet, habe ich sozusagen Aufträge vergeben an österreichische Künstler, dass sie was machen.
Heidi Grundmann über Kunst und Massenmedien 1984. Wir wollen Ihnen nun im Ansatz einige Persönlichkeiten vorstellen, die interessante Gedanken und künstlerische Arbeiten entwickelten und so ebenfalls die Geschichte der Radiokunst in Österreich beeinflussten. Das sind Ian Murray in Toronto, der von der Konzeptkunst kam und neben Glenn Gould der Erste war, der Kunstprojekte im und über Radio realisierte. Später kuratierte er zwei Radioserien mit radiospezifischen Arbeiten anderer Künstler. Weiters ist das der New Yorker Künstler Bob George, Gründer des Archive of Contemporary Music in New York City und Produzent legendärer Künstlerschallplatten, sowie die Soundscape-Pioniere R. Murray Schafer und Hildegard Westerkamp in Vancouver.
All sounds have their proper time and place, where each sound can be clearly heard. This balance is to be found in nature. To recover it, we must study the cycles and rhythms of natural sounds. For example, frogs, an annual rhythm, making itself heard most conspicuously each March, then departing to make way for other sounds. The balanced relationship of sounds with their environments we call acoustic ecology.
Ein Statement von R. Murray Schafer über die Acoustic Ecology. Dass der akustischen Umwelt, derer wir meist zu wenig gewahr sind, mehr Aufmerksamkeit zukommen sollte, dass sie vergänglich und daher auch schützenswert ist, das waren einige der Gedanken, mit denen Schafer bis heute nicht nur viele Künstlerinnen und Künstler beeinflusst. Formuliert hatte er diese Ideen in seinem 1977 erstmals erschienenen Buch »The Tuning of the World« und umgesetzt werden sollten sie mit dem World Soundscape Project, einer von Schafer Ende der 1960er Jahre gegründeten Organisation an der Simon Fraser University in British Columbia. Eine wichtige Mitstreiterin war die Soundkünstlerin und Komponistin Hildegard Westerkamp, die mit Schafer seit 1973 zur Acoustic Ecology geforscht hatte. Wir hören nun Westerkamps Komposition für Klänge aus einer städtischen Umwelt mit dem Titel A Walk Through the City von 1981. Westerkamp war Mitbegründerin des Co-op Radios Vancouver und hatte dort eine regelmäßige Sendung mit Soundwalks und eine zweite mit Soundscape, beides noch immer aktuelle Genres auch der Radiokunst.
With eyes like a giant crystal, catching the angles of light. The city borders the skin.
Ein Ausschnitt aus Hildegard Westerkamps Walk Through the City. Westerkamp gehörte zu jenen Künstlerinnen und Künstlern, die auf den Frequenzen von lokalen Campus- und Community-Radios in Kanada Radiokunst machten. Einer der wichtigsten Protagonisten der bis heute sehr lebendigen Radiokunstszene in Kanada ist Ian Murray, der sich als einer der ersten dafür einsetzte, dass Kunst im Radio nicht nur Dokumentation oder Vertonung eines Kunstwerkes ist, sondern als eigenständiges Werk zu behandeln ist. Radio ist auch für ihn ein skulpturales Objekt.
My thinking about it is to a great extent sculptural. It's dealing with the radio as a sculptural object.
Ian Murray beschäftigte sich mit vielen Aspekten des Radiomachens und des Radiohörens. In seinen Arbeiten mit Radio und Fernsehen thematisierte er auch die sich ändernden Begriffe des Originals und der Autorenschaft. Ende der 1970er Jahre produzierte und kuratierte er Radio by Artists, eine Reihe von Sendungen mit über 30 Radioarbeiten von bildenden Künstlerinnen und Künstlern. Jedes Programm enthält eine kurze Einführung durch den Künstler und dann das Kunstwerk.
Good evening. A-Space and the Fine Art Broadcast Service now present Radio by Artists. This is the sixth in a series of 10 programs of radio work by artists. In this program, we hear the work of the Canadian artist Ian Murray. This work was produced in Cape Dorset, Baffin Island, and in Toronto, Ontario, where Murray now lives.
Zu den Künstlern, die für Ian Murrays Radiokunstprojekt Arbeiten realisierten, gehören Vito Acconci, Laurie Anderson, Michael Snow, Dan Graham und Lawrence Wiener. Für die sechste Folge stellte Ian Murray 1980 eigene Arbeiten zusammen, unter anderem Tutorial Show. Ein junger Inuit liest einen englischen Text über die Kolonisierung seines Volkes. Jedes Mal, wenn er etwas falsch ausspricht oder nicht verstanden hat, ertönt ein Signal und eine Uhr beginnt tickend 10 Sekunden herunterzuzählen. So lange hat das Publikum Zeit einzuspringen und ihm bei Aussprache oder Interpretation des Textes zu helfen.
In this essay, I will concentrate upon Inuit and whites, interpersonal relations, drawing upon recent socio-anthropological work, particularly that of the Killian Project. I attempt a portrayal of the likely subjective experiences that Inuit and whites have each other and themselves. At a relatively early date, Canadian Inuit policy received legitimacy from a distinguished anthropological field team. What does anthropological mean? John and Irma Honigman, those working in Frobisher Bay, whose work in Frobisher Bay in 1963 was published in 1965 as Eskimo Townsmen. The key evaluative term in their analysis is tutelage. Tutelage is socialization. Eskimos learn either through being confronted with opportunities that challenge them to master new behavior or through teachers' personal direction and encouragement. Doubtlessly, personal attention proves more effective than unsponsored trial and error learning. Page 225, is it? An inevitable substructure of Doodles is sponsorship whereby individuals who conform to Euro-Canadian cultural standards and values are rewarded, and when there is deviation from that, tutors deem appropriate support is withdrawn. What does that say?
Ein Ausschnitt aus Tutorial Show von Ian Murray.
The important thing in North American media is that people don't realize they're actually watching or listening. It's important that people not be really conscious. That's why they don't ever want to break the flow of the medium. And the kind of work that I do, if you put it onto a radio station, it certainly makes people think differently about what they're hearing than the normal fare.
Sagte der kanadische Radiokünstler Ian Murray in einem Telefoninterview. Das Wichtige sei, den Hörern etwas anzubieten, was sie sonst nicht hören würden, ohne den Radiofluss zu unterbrechen. Das heißt, es gibt Radiokunst, die sich als subtile Intervention in den Alltagsflow eines Senders versteht.
The next piece is by Jim McCready. He had four girls there. Initially, the girls were to be, as he presented it to me, the girls were to be fat-thighed girls with old-fashioned nylon stockings, the kind that make a swishing sounds when the girls walk. And some of them showed up with stockings, but it was hard to find all of those kind of stockings anymore because he said they don't make them anymore. Anyway, it was very effective. The girls walked across the runway, which was a piece of rug. The microphones were down around thigh level, and they recorded the legs rubbing together.
All right, quiet.
Sound Sculpture S war eine von Tom Marioni kuratierte Ausstellung im von ihm 1970 gegründeten und bis 1984 geleiteten Museum of Conceptual Art in San Francisco, wohl die früheste Ausstellung von Sound Art. Auch Tom Marioni betont, hier in einem anlässlich seines Wien-Aufenthalts im Herbst 2011 von Heidi Grundmann geführten Interview, die bildnerische Eigenschaft von Sound.
Sound Art for me is a material that's used in a sculpture situation. So I organized an exhibition in 1970 in my Museum of Conceptual Art, and it was called Sound Sculpture S, and one of the first sound art shows, I think. And I invited 9 sculptors to make sound pieces, and audiences came and artists manipulated material that made sound, and the sound was like part of the material of the performance sculpture. So it was actions that produce sounds.
Das ist die Performance Cricket Piece von Arlo Acton. Aufgenommen wurde sie 1970 im Museum of Conceptual Art im Rahmen von Sound Sculpture S und danach auf KPFA FM gesendet. Thank you.
first reception in Green Star across the street after this event.
Well, okay, that was Sound Sculpture As, a event recorded April 30th, 1970 at the Museum of Conceptual Art, which recently opened its doors in San Francisco at 86 3rd Street.
Radio. Kunstradio.at. Das Ö1 Kunstradio wurde 1987 als Raum für Radiokunst gegründet. Auf wichtige Radiokunstproduktionen und Projekte, die zur Etablierung dieser Sendung beigetragen haben und den theoretischen und kunsthistorischen Grund bildeten, haben wir in der heutigen Sendung zurückgeblickt. Nicht ausreichend berücksichtigt wurden dabei vernetzte Kunstprojekte, die mit Kommunikationsmedien auch abseits des Radios elektronische Kunsträume gebildet haben. Diesen Projekten sind die kommenden zwei Folgen der Serie anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Kunstradios gewidmet. Informationen zu unserem historischen Jahresschwerpunkt sind auf kunstradio.at zu finden. Präsentation Anna Socek, Redaktion Elisabeth Zimmermann, Technik Karl Kuss. Wir verabschieden uns auch im Namen von Heidi Grundmann und Andrea Sodomka, die an der Zusammenstellung der heutigen Sendung mitgearbeitet haben, und wünschen einen guten Abend.